Einheit heute mehr eine Herausforderung, nämlich der Aufruf zum geistlichen Kampf mit anhaltender Fürbitte. Also sag nicht ich, das sagt Paulus, das sagt Gottes Wort, das sagt eigentlich Christus. Und der Text dazu, Epheser 6, 18, da heißt es, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen. Diesen so starken Aufruf jetzt zur Fürbitte, konkret zur Fürbitte, macht Paulus der Gesamtgemeinde in Ephesus. Mit dieser Fürbitte meint er nicht sporadisch, ab und zu, wenn ich Lust habe, wenn es sich ausgeht, sondern eine anhaltende, konstante, regelmäßige, beharrliche Fürbitte. Gemeint für jeden persönlich zu Hause, jeden Tag ist toll, wenn wir unsere Zeiten haben und wenn es nur 5 Minuten sind, aber auch für die Gesamtgemeinde, weil da liegt eine ganz große Verheißung drauf, wenn wir miteinander beten. Warum diesen so markanten Aufruf? Was ist der Hintergrund? Wir wollen als erstes sehr schnell das Ding einschalten, ja. Wollen als erstes das Umfeld anschauen von dieser Gemeinde. Ephesus wird genannt die Luststadt und war die Hauptstadt der Provinz Asia in der heutigen Türkei. Ephesus lag am Hauptweg von Rom nach dem Osten und in der neutestamentlichen Zeit, wo wir uns jetzt befinden, da war sie die bedeutendste Metropole Kleinasiens und war mit Jerusalem und Athen eine der drei heiligsten Städte des Altertums. In Ephesus verehrte man die Fruchtbarkeitsgöttin Artemis, auch genannt Diana. Zu dieser Götter- oder Götzenfigur gehört auch ein Götzentempel. Dieser riesige Tempel mit den Maßen 100 Meter lang, 60 breit, 20 Meter hoch, 100 Jahre Bauzeit, gehört zu den 7 Weltwundern und war Mittelpunkt der östlichen Mysterienkulte. Man kann sagen, eine Stadt des Aberglaubens. Und ausgerechnet in dieser Stadt gründet Paulus ca. 52 nach Christus eine Christengemeinde. Er war 2 Jahre dort. In Apostelgeschichte 19, 1 bis 40 wird uns der ganze Werdegang beschrieben. Ihr könnt es gerne zu Hause nachlesen. Und dieses Entstehen von dieser christlichen Gemeinde, da geht es ja auch um geistliche Macht, wühlt die ganze Stadt auf. Und ich fasse jetzt einige Dinge einfach zusammen. Das Erste, was der Paulus findet, er findet 12 Männer, Jünger von Johannes. Die haben noch nichts gehört vom Heiligen Geist, auch nichts gehört von Jesus. Die nimmt er zu sich, unterrichtet sie im Wort. Sie ließen sich auf den Namen von Jesus taufen und empfingen den Heiligen Geist. Jetzt hat er mindestens schon 12 Leute. Die Gemeindegrundlage ist schon gelegt. Dann heißt es weiter, er predigt 3 Monate in der Synagoge bei den Juden. Die haben sich dann so viele aufgelehnt und aufgeregt, dass er gesagt hat, lassen wir das Evangelium, schmeißen wir nicht vor die Schweine. Dann ist er 2 Jahre in einem privaten, öffentlichen Hörsaal gewesen und konnte da das Evangelium predigen. Dann geht es weiter, dann traten plötzlich Geisterbeschwörer auf, die selber nicht an Jesus Christus glaubten, aber in seinem Namen besessene Menschen befreien wollten. Ich dachte, cool, machen wir. Aber was ist passiert? die sind nicht befreit worden, sondern sie sind angegriffen worden, dass sie sogar fliehen mussten. Apostelgeschichte 19, möchte das doch kurz lesen, 17 bis 20, da heißt es dann, bald wusste ganz Ephesus, Juden wie Griechen, von diesem Vorfall. Alle waren zutiefst erschrocken und der Name des Herrn Jesus wurde nun überall gelobt. Viele Christen bekannten jetzt offen, was sie früher alles so Dunkles getrieben hatten. Andere brachten ihre Zauberbücher, für die sie ein Vermögen ausgegeben hatten, und verbrannten sie in aller Öffentlichkeit. So erwies sich Gottes Wort in Macht und immer mehr Menschen glaubten an Jesus Christus. Und dann kam eigentlich fast der Höhepunkt. Dann gab es einen Aufstand in der Stadt von den Silberschmieden. Die hatten ja Souvenire hergestellt von den Artemis, Stein, Holz, ich weiß nicht, das war Schmied, wahrscheinlich aus Eisen, haben Nachbildungen von diesen Tempeln gemacht. Der Verkauf stockte. Ja, es lief fast nichts mehr. Warum? Jetzt ist geistlich was passiert. Die Menschen, die an Jesus Christus zum Glauben gekommen sind, haben diesen Aberglauben weggelegt. Sie haben keine Götterfiguren mehr gekauft, die brauchten sie ja nicht mehr. Sie wurden befreit von diesem Aberglauben. Es gab einen so großen Tumult in der Stadt, dass der Stadtkanzler eingreifen musste und Paulus und seine Mitarbeiter von der tobenden Menge nur knapp retten konnte. Ganz knapp steht im Text dann, 2 Stunden lang schrie die Volksmenge, groß ist Artemis der Epheser. Das ist die Situation jetzt von unserem Text. Jetzt wollen wir aber auch den Zusammenhang betrachten, wo dieser Vers 18 steht. Ich habe nur diesen einen Vers herausgenommen. In Vers 10 steht in unserem Abschnitt, lasst euch kräftigen durch den Herrn und durch die Macht seiner Stärke. Jesus will seine Kinder stärken und das soll vor allem auch geschehen in der Fürbitte, weil das ein geistlicher Kampf ist. Es wird unseren Glauben stärken. In sich selbst ist die Gemeinde, ist der Einzelne schwach. In der Gebetsverbindung mit Jesus Christus sind wir geistlich stark. Unter diesem Blickwinkel geht es jetzt weiter von den Versen 11 bis 17. Da heißt es, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten und Gewalten, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und über alles und alles überwinden und standhalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen, bereit für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber greift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Legt diesen Text nicht aus, viele kennen ihn. Aber er zeigt uns, dass es hier um einen geistlichen Kampf geht. Gebet ist keine Unterhaltung. Gebet, Fürbitte, ist in dem Sinn geistliche Kampfführung. Der ganze Abschnitt macht dies deutlich, dass wir Christen in einem geistlichen Kampf stehen, denn wir haben von der Finsternis gewechselt ins Licht. Und die Herrschaft auf dieser Erde, haben wir die letzten Sonntage schon gehört, das ist am Teufel sein Gebiet, Jesus macht seine Brückenköpfe und beginnt sein Reich zu bauen. Ein führender Christ aus Indien sagte einmal, ihr im Westen glaubt zwar, dass es Mächte gibt, die die Gemeinde anfechten, weil es in der Bibel steht. Aber das bleibt bibelkundliches Wissen. Eure Praxis ist mehr, als ihr merkt, von der aufgeklärten Vernunft bestimmt, die nur damit rechnet, was man sehen kann. Aber hier geht es um einen geistlichen Kampf in der unsichtbaren Welt der bösen Mächte der Finsternis. Und dieser geistliche Kampf soll begleitet sein von einer anhaltenden, beharrlichen Fürbitte. Mich begeistert das, dass Gott uns Christen die Möglichkeit gibt, über die Fürbitte in diese Welt hinein zu wirken, einzugreifen. Und er will uns da mit hineinnehmen in diese geistliche Fürbitte. Darum eben nochmals diesen Aufruf: Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen. Dieser geistliche Fürbitte-Dienst ist ein beharrliches Bitten, heißt es, mit Flehen. Flehen drückt Intensität aus. Gell? Das ist nicht einfach nur ein Daherreden von auswendig gelernten Gebeten. Wenn wir das tun, sind wir wach. Ja, dann werden wir wach. Dann greifen wir durch diese Fürbitte direkt in die unsichtbare Welt hinein und bewirken Veränderung. Wenn wir die Fürbitte vernachlässigen und nicht wahrnehmen, dann bezeichnet er uns als schlafend, nicht geistlich kämpfend. Das ist wie ein Soldat, der auf dem Wachdienst ist und pennt. In meiner Militärzeit muss ich ehrlich sagen, als junger Rekrut, ich habe das lange nicht kapiert, warum Schlafen während dem Wachdienst so hart bestraft wurde. Wir bekamen 5 Tage scharfen Arrest, wenn wir erwischt wurden. Ein schlafender Soldat als Wächter ist für den Feind harmlos. Ein schlafender Beter ist für die finsteren Mächte unbedeutend. Der nimmt keinen Einfluss auf ihres böse Wirken. Gehen wir es kurz mal durch. Betet alle Zeit. Ist natürlich klar, gell? Wir können nicht 24 Stunden beten, müssen arbeiten, einen Teil schlafen, 8-9 Stunden. Was meint er denn hier alle Zeit? Er meint zuerst einmal, dass wir durch Christus eine Verbindung haben, in einer lebendigen Beziehung mit ihm sind. Und da braucht es zuerst eine Standleitung mit ihm. Verbindung, die immer offen ist. Überall, wo wir sind, können wir mit ihm reden, ob leise oder laut und auch dann mal hören. Dazu gehören aber auch Kontinuität, eben regelmäßige Gebetszeiten, auch für mich persönlich zu Hause und auch in der Gemeinde. Hans-Peter Reuer, viele ja bekannt, vom Jugendtag in Schladming, hat einmal gesagt: Jesus möchte von uns nichts Neues hören. Er möchte uns einfach hören. Er möchte Beziehungspflege. Von mir allein oder auch im Gemeindegebet miteinander. Martin Luther, der Reformator, hat mal gesagt: Wie ein Schuster einen Schuh macht und ein Schneider einen Rock, also soll ein Christ beten. Eines Christen Handwerk ist beten. So auch Fürbitte. Persönlich halten wir Sohan und ich seit Jahren, für uns ist das wie eine Tradition, bei den Essenszeiten. Morgen nach dem Frühstück bleiben wir einfach sitzen und dann beten wir. Für die Gemeinde, für Geschwister, für unsere Kinder und. Und das erfrischt, das macht uns wach, lebendig. Und ich habe bei der Vorbereitung der Predigt, ich traue es fast nicht zu zeigen, diesen Gebetsordner wieder ausgegraben. Der ist mindestens 40 Jahre alt. Völlig abgegriffen. Hat eine super Erfindung. Das ist ein Ordner mit der 7-Tage-Einteilung. Viele Anregungen. Und für jeden Tag kannst du dir Anliegen hineinschreiben. Wird spannend, nicht langweilig. Montag Fitness. Enjoy. am Dienstag, vielleicht da am Freitag ist in die Schule und. Da wird es lebendig. Und bei der Vorbereitung hat mich Gott gemahnt, wo ist denn dieser Ordner? Er ist verschwunden irgendwo. Ich habe nachgelassen. Und jetzt habe ich wieder begonnen. Und das ist ja so eine tolle Sache, einfach regelmäßig auch zu beten. In diesem Zusammenhang interessiert es mich natürlich dann, was sagt denn das Neue Testament überhaupt zum Thema Gebet und Beten? Gar mit dem Computer heute Leichtigkeit, tak, tak. Und hast es schön aufgelistet. 47 Mal nur im Neuen Testament wird vom Gebet beten berichtet. Ah, die Neugierde war geweckt, jetzt gehe ich weiter. Was sagt sie denn über die Fürbitte? Übers Danken? Über den Lobpreis? Fürbitte kommt 55 Mal als Beispiel. Danken 57 Mal. Loben, anbeten, Lobpreis, jetzt ein bisschen breiter, 58 Mal. Was will uns das sagen? Dass das Gebet, Fürbitte, Dank, Loben, ca. 220 Mal nur im Neuen Testament vorkommt und einen hohen Stellenwert hat. Gott möchte, dass wir mit ihm reden als Ausdruck unseres Glaubens und Vertrauens. Jemandem, den ich vertraue, mit dem ich eine gute Beziehung habe, kommuniziere ich. Und wenn ihr das nicht mehr tut, dann fällt es auseinander. Es will uns aber auch sagen, dass Fürbitte, Dank und Lob gleichwertig sind. Sie stehen gleichwertig nebeneinander und keines kann durchs andere ersetzt werden. Was braucht es zum Fürbittegebet? Das Gebetsseminar, das Jahre Schule oder weiß ich was? Nein, es braucht nur ein williges Herz. Das mit Gott redet wie ein Kind mit seinem liebenden Vater, so sagt Jesus selber in Matthäus 6,6. Es braucht dazu keine besondere Gefühlsstimmung. Mich schreckt es immer wieder, Geschwister, wenn jemand sagt, ja, ich bin nicht gerade in Stimmung zum Beten. Ja, wann sind wir dann in Stimmung? Die Stimmung, die Gefühle, die kommen dann, wenn wir in die Fürbitte gehen. Sie sind aber nie Voraussetzung für die Fürbitte. Nicht entscheidend, ob unser Gebet bei Gott erhört wird oder nicht. Sonst wären wir arm dran. Ernst Rudin, der diesen Ordner entwickelt hat, er schreibt in der Anleitung, ruft getrost, Ziel des Betens ist nicht, möglichst viel bei Gott herauszuholen. Wir sind so wirtschaftlich geprägt. Holen, holen, was wir können. Sondern, dass wir mit ihm ins Gespräch kommen und mit seinem Willen eins werden. Und jetzt kommt der Satz, der mich getroffen hat. Nicht, wie stark du dich fühlst, ist entscheidend, sondern wie stark du seinen Willen suchst und tust. Nicht, wie stark du dich fühlst, ist entscheidend, sondern wie stark du seinen Willen suchst und tust. Gehen wir weiter. Seid wachsam. Militär hat es immer geheißen, Feind schläft nicht. Der hat keine Schlafzeiten. Seid immer auf Zack. Er hat großes Interesse daran, dass wir müde werden. Dass wir die Hände sinken lassen. Na komm, lass es. Sieh ja nichts. Passiert ja nichts. Dass wir beginnen geistlich zu schlafen. Vergessen wir nicht, Fürbittegebet ist eben kein Spaziergang. Das ist ein geistlicher Kampf. Er ficht uns auch an. Er nimmt uns die Lust, die Freude. Du kriegst Kopfweh, wenn es ums Beten geht. Oder irgendetwas ist immer los. Gebet, Fürbittedienst ist auch Arbeit und es ist stark angefochten. Darf ich sagen, ich bin jetzt ja in Pension. Aber in meinen über 40 Jahre Dienst in vielen Ländern habe ich wieder nachgefragt, so leise, wie sieht es bei euren Gebetsversammlungen aus? Oh, haben wir überhaupt eine? Und wenn sie eine hatten, war es die schwächstes besuchte Versammlung. Das sagt vieles. Nicht als Kritik, aber da merken wir, der Feind ficht das ein. Der Teufel geht uns an mit Schlafattacken. Im Garten Gethsemane ruft Jesus seine Jünger dreimal auf, mit ihm zu kämpfen, zu wachen in der Fürbitte. Ich lese jetzt den Text nicht, der ist ja bekannt. Gell? Hier hat Jesus in der Fürbitte geistlich gekämpft, dass Gottes Willen in seinem Leben geschehen kann. Und er ruft seine Freunde, seine Jünger auf, bitte helft mir. Das tut Jesus. Jesus bittet seine Jünger, helft mir. Als Unterstützung hat er sie aufgefordert. Dreimal heißt es, sie haben gepennt. Und er sagt, können Sie nicht eine Stunde wachen? Vielleicht kommt von da der Begriff Gebetsstunde. Weiß es nicht. Hier heißt es eine Stunde. Hier ist uns doch Jesus ein Vorbild. Auch wir können doch einander bitten um Fürbitte, dass wir Gottes Willen tun. Wenn wir Kämpfe haben, in der Gefahr stehen, wieder ins alte Leben zurückzufallen, oder wenn wir nicht vergeben können, das sind Kämpfe. Wenn wir von Süchten frei werden wollen, das sind Kämpfe. Wenn wir auf Abwege gekommen sind, wieder umkehren möchten, wenn wir müde, angeschlagen, entmutigt sind, wenn wir angefochten vom Feind über unsere Begierden angeschossen werden, kennt doch jeder und jede, können diese Brandpfeile in der Fürbitte gegenseitig gelöscht werden. Der Bibelausleger Helge Stadelmann schreibt dazu Folgendes: Viele Christen leben ausgesprochen harmlos. Theoretisch wissen sie um die bösen Mächte, sie singen auch immer wieder geistliche Lieder und halten es mit Luthers Lied, der altböse Feind, mit Ernst er sie jetzt meint, Großmacht und viel List seine grausame Rüstung ist, auf Erden ist nichts seinsgleichen, mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Aber praktisch leben sie, als gäbe es diesen geistlichen Kampf nicht. Sie rechnen allenfalls mit äußeren menschlichen Nöten. Seid ausdauernd. Da gehöre ich genauso dazu. Und mich hat es zutiefst beschämt, wo ich in diesen Ordner hineinblickte. Dann weißt du, so 40 Jahre, da sind manche Namen drin. Da ist viel passiert. Und dann lesen kann ich jetzt, wie viele Menschen hier sitzen, wo man dafür betet hat, was alles passiert ist. Der Glaubensmut schwindet. Wenn wir im Gebet nicht gleich die Erhörung erleben oder nur zwei, drei Bete sind, dann hängen wir. Dazu brauchen wir einander, um uns gegenseitig aufzurufen. Und darum ruft er ja auch auf. Seid ausdauernd. Wenn sie damals ausdauernd gewesen wären, müssen sie das nicht schreiben. Für mich ist es immer sehr aufmunternd und stärkend, wenn ich zum Gebet und Lobpreisabend gehe, wenn ich auch andere Glaubensgeschwister da sehe. Durch ihre Gegenwart sagen sie mir ohne Worte, du, mir ist das Gebet auch wichtig. Ich kämpfe diesen geistlichen Kampf auch nicht. Es ist wie eine Solidaritätsbezeugung untereinander, aber auch ein Zeichen für die unsichtbare Welt. Wenn wir uns dann im Gebet zusammenschließen, uns einen, bilden wir eine geistliche Macht und greifen direkt in die unsichtbare Welt ein. Das ermutigt und begeistert mich. Jemand hat mal gesagt, der Teufel fürchtet nicht so sehr, wie wenn die Christen beten. Da beginnt er zu zittern. Ihre Aktivitäten fürchtet er nicht so. Vergessen wir das nicht. Dieses geistliche Miteinanderkämpfen in der Fürbitte stärkt uns. Dazu kann uns Musik und Lieder hilfreich sein, aber sie sind nicht zwingend notwendig. Eine Erfahrung, weiß nicht, zwei, drei Monate zurück, gebetsabend hier, komm rein, Walter allein, kommen dazu rein, vier. Vier Leute, was soll das werden? Eine Stunde beten. Und da haben wir eine alte Erfahrung ganz neu gemacht. Und dann fiel die Musik aus, keine Lieder. Wir haben eine Stunde miteinander betet für diese Anliegen und die Zeit verging wie im Fluge. Plötzlich war eine Stunde um. Da spürten wir etwas, dieses Zusammenstehen, sich hineinzugeben, eifrig für die Sache zu beten. Ich ging gestärkt, ermutigt nach Hause mit einer tiefen inneren Befriedigung. Ich habe einen wesentlichen Beitrag geleistet jetzt ins Reich Gottes hinein. Die Gefühle waren am Anfang unter Null. Kommen wir langsam zum Schluss. Wenn ich den Vers noch anschaue, nach unserem Vers, wir sind immer die Zusammenhänge, Vers 19 bis 20, da kommt der Paulus und wird noch ganz persönlich. Er sagt da, und betet auch für mich, damit mir von Gottes Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund öffne, um in Freimütigkeit das Evangelium bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich dabei freimütig so rede, wie ich muss. Paulus, ja, du kannst es doch, du weißt es doch, du hast ja so viel Erfahrung gemacht. Der bittet, für ihn zu beten, weil er müde wird, weil er es nicht kann und nicht einfach so in sich hat. Ich möchte zum Schluss zwei Ermutigungen weitergeben, eine kurze, ganz knackige vom Jakobus, Jakobus 4,2. Ihr habt nicht, wie geht es weiter? Weil ihr nicht bittet. So einfach, sagt er. Er will uns sagen, die Hilfe steht auf Abruf bereit. Wenn wir sie nicht abrufen, wird sie nicht eintreffen. Gehen wir zum Herrn Jesus. Er hat einen ganz schönen Aufruf. Jesus verspricht uns hier, bittet Gott, und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an, dann wird euch die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der wird bekommen. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet werden. Wenn ein Kind seinen Vater um ein Stück Brot bittet, wird er ihm dann einen Stein geben. Wenn es um einen Fisch bittet, wird er ihm dann etwa eine giftige Schlange anbieten. Wenn schon ihr hartherzigen Menschen euren Kindern Gutes gebt, Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen gute Gaben schenken, die ihn darum bitten. Fürbitte ehrt Gott genauso wie Dank und Lobpreis. Zum Schluss. Ich kann nicht so gut beten wie andere. Wie viele denken das und sagen es? Ich kann nicht so schön beten, nicht so lang, nicht so salbungsvoll, nicht so vollmächtig. Da ist mir ein Beispiel in die Hand gekommen vom bekannten China-Missionar Watchman Nee. Ältere Geschwister kennen diesen Mann. Er meinte dies eben auch, dass Gebet etwas Besonderes ist und Gott gibt ihm eine ganz liebevolle, aber saftige Korrektur. Watchman Nee schreibt dasselbe, sonst würde ich mich nicht getrauen vorzulesen. Er schreibt, im Anfang unserer Zeit als Missionar in Shanghai versuchte ich immer, das Niveau der Gebetsversammlung hinaufzutreiben. Infolgedessen war ich sehr unzufrieden mit der Art, wie manche meiner Glaubensgeschwister beteten. Ich ärgerte mich und ich sagte es ihnen. Erst später wurde mir klar, wie Unrecht ich hatte. Denn kurz darauf wurde ich arbeitsunfähig und sehr krank. Ich betete kräftig, aber meine ganzen Anstrengungen brachten mich keinen Schritt weiter. Schließlich war es mir, als wenn der Herr zu mir sagte, du Watchman Nee, du findest, manche Glaubensgeschwister seien schwache Beter. Fordere sie auf, zu dir zu kommen und Fürbitte für dich zu tun. Es war für mich eine Herausforderung. Aber ich ließ jene schwachen Beter zu mir holen und sie knieten nieder und beteten für mich. Zum ersten Mal lernte ich in meinem Leben ihre schlichte, offenherzige Fürbitte richtig schätzen. Und mehr noch, Christus erhörte sie. Er richtete mich wieder auf und machte mich gesund. Darum der Aufruf, lasst uns beten, auch vielleicht für ein Verlangen, nach dieser geistlichen Fürbitte. Das dürfen wir Gott sagen, wenn ich keine Lust habe. Für Freimütigkeit, das hängt ja zusammen, das Evangelium zu verkünden. Bedenkt, dadurch nehmen wir Einfluss in die unsichtbare Welt des Bösen. Wir bewirken Veränderung. Und als ganz praktischen Tipps, möchte euch ermutigen, für euch selber vielleicht aufzuschreiben, falls ihr wöchentlich beten wollt. Wir haben ja vor einiger Zeit Open Doors bei uns gehabt, gell? Die Organisation, die sich weltweit für die Christen, die verfolgt werden, stark macht. Und ich habe sie gebeten, mir jetzt Gebetskalender zu schicken. Das ist, glaube ich, immer ein Monat. Für jeden Tag, nur ganz kurz, wirst du informiert, was, wo, in welchem Land passiert, wo Christen verfolgt werden. Bete kurz und du greifst dorthin ein. Ich möchte euch Mut machen. Ich lege sie da vorne hin. Ihr könnt es gerne mitnehmen, sodass es praktisch wird, dass es Auswirkungen hat in unserem Alltag. Ich möchte euch daran erinnern, eine Chance ist, vielleicht bei den Essenszeiten, da sitzt man eh und hoffentlich nimmt man sich Zeit zum Essen. Häng 5 Minuten an und beginn mit ihm zu reden. Und du wirst erfahren, dass zuerst bei dir und dann um dich herum etwas passiert. Amen. Ich möchte noch beten.